Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Wir gratulieren einer amerikanischen Lyrikerin, bei der viele Europäer heute vermutlich schnell bei Wikipedia nachschauen mussten, wer sie eigentlich ist. Der Literaturnobelpreis an Louise Glück. Wir sind mit ihrer Übersetzerin verabredet. Außerdem eröffnen wir die neue Saison der Münchner Kammerspiele unter neuer Leitung und einem Stück, das unser Leben mit Abstand thematisiert. Und wir erinnern an einen stillen Meister, an den Schriftsteller Günther de Bruijn, der Preußen retten wollte.
Meine Hauptarbeit ist eigentlich seit Jahren immer schon die Kulturgeschichte Brandenburgs und Berlins. Das heißt sozusagen dieses berlinisch-brandenburgische, so von dem Ruch, von dem immer nur militaristischen und so zu befreien. Ja. Die kulturelle Geschichte beschäftigt mich eigentlich viel mehr.
Heute Mittag, 13 Uhr, war es soweit. Der Name sollte verkündet werden. Antje Passenheim über die neue Literatur-Nobelpreisträgerin.
Es war eine Überraschung.
The Nobel Prize in Literature for 2020 is awarded to the American poet Louise Glück.
Schon wieder der Preis für eine weiße Lyrikerin aus den USA. Doch das aus gutem Grund.
For her unmistakable poetic voice.
Für ihre unverwechselbare poetische Stimme, die mit ihrer herben Schönheit die individuelle Existenz zu einer universellen Erfahrung macht.
Makes individual existence universal.
Poetisch, aber auch dunkel und abgrundtief ist diese Stimme. Enttäuschung, Abweisung, Verlust und Vereinsamung – das sind die Themen in Glicks Gedichten. Nur wenige sind ins Deutsche übersetzt, wie die Bände Wilde Iris oder Averno. Viele Verse tragen die Schwere, die die Lyrikerin schon in ihrem Leben empfand, verriet sie in einem Interview.
I was not a successful adolescent.
Ich war als Kind nicht erfolgreich. Die anderen Kinder fanden mich merkwürdig. Sie waren gemein zu mir.
Strange to the other children and they were nasty to me.
Schon ganz früh beginnt sie zu schreiben.
My father was fond of writing doggerel verses.
Mein Vater hatte die Angewohnheit, Knittelverse zu machen, also schrieben wir zwei Kinder auch. Unser Vater druckte das aus und illustrierte es. Meist waren es Verse.
And many times the text was in verse.
Ein Journalist in ihrer Heimat bezeichnete Louise Glück als Poetin einer gefallenen Welt. Glicks Thema ist auch die Auseinandersetzung des Menschen mit den Unwägbarkeiten der Natur. Ein aktuelles Thema. Die geborene New Yorkerin wuchs auf der vorgelagerten Halbinsel Long Island auf. Für ihre Lyrik erhielt Glick unter vielen Auszeichnungen auch den renommierten Pulitzerpreis. Sie gehört zu den Poet Laureates, den lorbeergekrönten Dichterinnen der USA. Glick ist zurzeit Residenzkünstlerin an der Yale-Universität. Doch eigentlich, verriet die Lyrikerin, zieht sie Bücher den Menschen vor.
Louise Glück, also die neue Literaturnobelpreisträgerin. Und hier spricht sie zum Beispiel über ihre Anfänge. Mit 13, 14 hat sie die ersten Gedichte geschrieben. Sie schickte sie an Lyrikmagazine und sie blieb dran.
I didn't know what you did to become a writer with a book, but I wrote poems from the time I was in my early teens. I submitted my first book when I was 13 or 14. Sent back. And poems to magazines. And I persisted.
Und sie las natürlich Gedichte oder hörte sie zumindest. Die Großmutter half ihr dabei. Sie war zwar keine große Bücherfreundin, diese Großmutter, das darüber berichtet sie, aber sie hatte einen Band mit Lieblingsgedichten. William Blake war dabei, William Shakespeare. Da war sie so 4 oder 5 Jahre alt, sagt Louise Glück. Sie hörte die Gedichte und wusste wenig über sie, aber sie konnte den Ruf des Herzens hören, der an ihr Ohr drang.
I started reading poems that I found. I remember my grandmother, who wasn't a bookish woman, had a tiny little anthology. It was physically a small object, as I remember, of beloved poems. I remember reading Blake's Little Black Boy, and I remember reading the song from Cymbeline, Fear No More, The Heat of the Sun. I must have been 4 years old, little. But I heard those poems. I often didn't know, obviously, nothing of the historical background of the poem, but the cry from the heart to my ear.
Louise Glück, gerade mal 2 Bände von ihr sind auf Deutsch erschienen, bei Luchterhand vor 12 Jahren, beide übersetzt von Ulrike Dresner, selbst anerkannter Schriftstellerin. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
War das in irgendeiner Weise zu erwarten, dass ausgerechnet Louise Glück, die in Deutschland weitestgehend unbekannt ist, den Literaturnobelpreis bekommt?
Nein, also ich habe das nicht erwartet. Ich bin sehr überrascht. Ich freue mich. Ich freue mich für Sie und ich freue mich für die Lyrik, die damit ja einfach auch nochmal ins Rampenlicht rückt und Aufmerksamkeit bekommt.
Was ist das für eine Lyrik von ihr?
Die scheint ganz einfach, wenn man da erstmal drauf schaut. Subjekt, Prädikat, Objekt, oft auch kurze Sätze, schön gegliedert. Man gerät da also leicht hinein. Man freut sich auch schnell beim Lesen, weil es immer wieder sehr schöne Bilder gibt. Und nach einer Weile merkt man, was passiert hier eigentlich. Glück arbeitet mit Verschiebungen, mit kleinen Verschiebungen und Wiederholungen und baut auf diese Art Räume auf, in denen sie zum Beispiel Schmerz nicht beschreibt und nicht erleidet, sondern wirklich erkundet. Und das ist das, was ich an ihr sehr schätze. Es ist eine Lyrik, die das Sinnliche, das Konkrete uns vor Augen stellt, es aber immer mit Fragen, auch mit metaphysischen Fragen verbindet. Und es hat einen für den deutschen Lyrikkontext sehr, sehr ungewöhnlichen religiösen oder christlichen Fragekontext sehr häufig dabei. Das hat mich interessiert, weil es eben hier auf diese Weise nicht vorhanden ist.
Und ist das in irgendeiner Weise verankert in der amerikanischen Lyriktradition, was sie tut?
Ja, es ist mehrfach verankert und ein Aspekt hat mir daran besonders gefallen, nämlich wie sie eigentlich mit den Zuweisungen dessen, wo und worüber Frauen Lyrik schreiben dürfen, wie sie mit denen umgeht. Denn das geistliche Lied, das ist ja sozusagen ein alter Bereich, in dem auch die Frau als Dichterin sich äußern darf. Das ist in Amerika so, wir können an Emily Dickinson denken, das ist hier bei uns so, wenn wir an Annette Droste-Hülshoff denken, viele geistliche Lieder. Und das greift Glück auf und löst es, aber natürlich ist sie eine zeitgenössische Autorin, löst es sozusagen aus den Gebundenheiten des Glaubens und unterzieht diese Dinge der Probe des Zweifels. Und etwas ganz Ähnliches macht sie mit Blumengedichten. Das ist ja auch so ein schöner Ort für weibliche Lyrik, am besten dann noch Poesiealbum. Und sie schreibt einen ganzen Band, Wilde Iris, über Blumen. Und auch hier ganz innovativ, das ist in den 70er Jahren schon entstanden, da tut sie etwas, worüber wir heute im Anthropozän nachdenken, nämlich, dass wir dieses Gegenüber Natur in Anführungszeichen ganz anders wahrnehmen müssen und sie lässt diese Blumen sprechen und sie lässt sie auch nicht sprechen, als die Rose steht für die Liebe, sondern lässt sie sprechen über das, was es bedeutet, so ein Pflanzenkörper zu sein und zu werden und wieder zu vergehen.
Darf man das also auch ökologisch verstehen, was sie da tut?
Ja, bestimmt, denn die Zeit ist ja sozusagen wie so ein Klangraum, der so einen Gedichtkörper umgibt. Und das ist natürlich auch eine der Proben auf die Qualität von Texten, ob sie altern, ob sie so altern, dass man denkt, ja, hier höre ich aber die 70er Jahre, oder ob sie plötzlich Dimensionen in die Zukunft hinein entwickeln. Und das tun diese Gedichte. Sie tun es noch mit einem dritten Punkt, der mir immer diebische Freude gemacht hat. Und zwar, wenn Louise Glück anfängt, antike Mythen aufzugreifen. Die werden ja klassischerweise von Männern erzählt. In Deutschland werden die auch immer nur von Männern übersetzt. In England ist gerade die erste Odyssee-Übersetzung einer Frau erschienen. Und Louise Glück hat eben auch angefangen, Mythen wie Persephone und Hades und Demeter neu zu erzählen in dem Band Averno. Da gehen wir mit ihr in die Unterwelt. Und auch das ist ja ein Topos der westlichen Lyrik. Und ganz leise, also ohne da irgendwie ideologisch zu werden, übernimmt sie das einfach und stellt eine sehr interessante eigene Deutung des Persephone-Mythos in diesem Band vor.
Also ich höre so aus Ihren Worten, sie entzieht sich auch ein bisschen den Geschlechterzuweisungen im Literaturbetrieb, aber ohne wirklich feministisch zu sein?
Das ist gar keine Frage. Sie schreibt über Körper, sie schreibt über Körperlichkeit und sie schreibt nicht aus einem ideologischen Ansatzpunkt heraus, um irgendetwas zu bewirken, sondern weil diese Dinge wesentliche Versatzstücke unserer Kultur sind und damit auch unserer Identität, unseres Selbstverständnisses. Und das ist eigentlich ihr Hauptanliegen in den Texten, die ich kenne, die Frage danach, was heißt es, ein Mensch auf dieser Erde heutzutage zu sein? Was heißt es, spezifischer, einen Körper zu haben, der vergänglich ist und mit dem wir so eng verbunden sind? Aber dann gibt es noch diese Konzepte der Seele und es gibt die metaphysischen Fragen, die Frage, was bedeutet zu sterben, was bedeutet es, mit anderen, zum Beispiel auch Tieren und Pflanzen, zu leben? Das sind eigentlich die Fragen, in die sie eintritt. Und da geht es wirklich um diese Fragen und die bestmögliche sprachgeführte Erkenntnis und nicht um irgendwie ideologische Fransen, sage ich jetzt mal. Aber es ergeben sich eben daraus Bezüge auch in unseren heutigen Diskurs. Und ich denke, dass die Entscheidung der Akademie in Schweden, die sieht vielleicht zunächst mal sehr unpolitisch aus und es könnte auch so aussehen, als hätte man ein Werk ausgezeichnet, das sich nach innen wendet und so confessional poetry ist, also das, was Frauen gerne machen dürfen, nämlich irgendwie Bekenntnisse aus dem lyrischen Ich schreiben. Und das wäre aber ein Missverständnis dieser Lyrik. Ich habe sie gerade beim Übersetzen dann in ganz anderen Schichten wahrzunehmen gelernt und habe auch versucht, diese Gewebe, diese Gedankengewebe mit zu übertragen.
Sagt Ulrike Dresner, die Übersetzerin des Werks von Louise Glück, der neuen Literaturnobelpreisträgerin, der amerikanischen Lyrikerin. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch.
Und im Studio ist Literaturkritiker Gregor Dotzauer. Warum ist eigentlich Louise Glück zumindest in Europa weitestgehend unbekannt geblieben?
Also in den USA ist sie eine ganz große Nummer, das muss man sagen. Sie hat da alle Preise bekommen, die man sich vorstellen kann. Den Pulitzerpreis, National Book Awards. Sie war an der Yale University, hat da gelehrt. Also da kann man in diesem Bereich der Lyrik, der ein starker Bereich ist in den USA, gar nicht mehr Erfolg haben. Und bei uns würde ich auch einschränkend sagen, dass amerikanische Lyrik bei uns sowieso, wie jede Lyrik, nie besonders populär war. Und es gibt ein paar große Namen,
meistens Männer. Walt Whitman,
aber ich würde eher an die Gegenwart denken, ich würde an John Ashbery denken, der gestorben ist, Charles Simic, den aus Serbien eingewanderten. Das sind Leute, die man hier kennt und von Dichterinnen wie Louise Glück erscheint mal ein Buch, erscheinen zwei Bücher und die gehen dann einfach unter.
Emily Dickinson würde ich auch noch erwähnen vielleicht.
Das ist bestimmt die
Wenn
ganz
wir
große...
Bei Lyrikerinnen sind.
Ja, das ist bestimmt der ganz große Einfluss, den man bei ihr mitrechnen muss. Also wenn man sagt, es gibt diese Alternative, entweder bin ich Walt Whitman, der große Hero, der durch die Welt reist und in großen Versen ausmalen
Captain
kann.
Captain, my Captain. Ja.
Genau. Und Emily Dickinson ist die Kleine, die Philosophin, die Theologin, wenn man so will auch. Und beides zeigt sich auch bei Louise Glück.
Also sie schafft es ja offenbar, beide Lyriktraditionen, beide amerikanische Lyriktraditionen in ihrem Werk zu vereinen. Wo würden Sie sich spiegeln, diese Louise Glück?
Naja, also zwischen Walt Whitman und Emily Dickinson ist sie unbedingt auf der Seite von Emily Dickinson. Reimt aber nicht, das ist der große Unterschied, sondern sie schreibt in freien Versen. Das klingt erstmal sehr prosanah, hat aber doch einen ganz feinen Rhythmus und hat feine Zeilenbrüche. Das muss man sich genauer angucken, das hört man natürlich nicht auf Anhieb.
Und was ist das für ein Sound, was Sie sagen, es ist nicht gereimt, gar nicht gereimt? Es fließt eher so wie Prosa dahin?
Es hat nicht die Schwere von Prosa, es hat eine ungeheure Leichtigkeit, aber durch die Gegenstände, die sie behandelt, und es geht viel um Leid, um Einsamkeit, Vereinzelung, Tod, Leiden, bekommt das natürlich eine Schwere, die sozusagen der Leichtigkeit der Sprache widerspricht.
Ist das irgendwie auch biografisch verankert bei ihr, ihre Themen?
Das gibt es. Also sie hat in jungen Jahren wohl eine schwere Magersucht überlebt und hat versucht, sich von ihrer Mutter abzukehren. Auch mit dem Vater gab es Probleme. Und es gibt so biografische Momente. Auch ihr Sohn Noah taucht hin und wieder in den Gedichten auf. Aber ich wäre sehr vorsichtig, das alles jetzt biografisch zu lesen. Es ist Material, mit dem sie gearbeitet hat, das sie verwandelt hat in diesen Gedichten. Und deswegen gehen uns diese Gedichte auch alle etwas an.
Sie ist erst die 16. Frau, die den Literaturnobelpreis bekommt. Ich glaube, das sind, weiß ich nicht, vielleicht 10% Frauen, die das bekommen haben. Ich habe jetzt die Zahlen nicht direkt vor mir, aber eine sehr, sehr kleine Minderheit. In welchem Kontext steht das eigentlich jetzt, ich sag mal so kulturpolitisch, entscheidungspolitisch, was diesen Literaturnobelpreis angeht, dass es jetzt eine weiße Frau aus Amerika bekommt? Wo steht das?
Die Akademie hat ja immer versucht, nicht unmittelbar politisch zu reagieren. Und wenn man jetzt eine schwarze Frau ausgezeichnet hätte, wäre das, glaube ich, zu aktualistisch gewesen. Das hat sie immer versucht zu vermeiden. Ich glaube, das Außergewöhnliche ist, dass überhaupt mal wieder eine Dichterin ausgezeichnet wurde. Wenn Sie nur von Frauen reden, muss man bis ins Jahr 1996 zurückgehen, um eine Dichterin, die große Polin Wisława Szymborska, zu finden. Aber es gab einige Dichter zwischendurch. Es gab Thomas Tranströmer 2011, ein ganz wunderbarer schwedischer Dichter. Es gab dann vor noch kürzerer Zeit Bob Dylan, von dem man nun, worüber man streiten kann. War das ein Dichter oder ist es doch eher ein Sänger, der ganz gute Texte schreibt? Da hat die Akademie schon versucht, sich zu verändern und zu öffnen. Aber ich denke, wenn man noch ein paar Jahre wartet, wird sich der Anteil der Frauen sicher noch sehr steigern.
Sollte denn überhaupt der Literaturnobelpreis gesellschaftspolitisch verankert sein? Sollte er Politik betreiben? Oder geht es nur um Ästhetik? Das ist ja auch eine Frage, die bei Peter Handke zum Beispiel gestellt wurde im letzten Jahr. War ja auch eine umstrittene Entscheidung, weil er sich ja, wir wissen es, in den 90er Jahren auf die Seite von Milosevic gestellt hatte. Und auch da wurde die Frage gestellt, inwieweit kann man, soll man das Werk trennen von der Person? Das sind letztlich politische Fragen.
Ja, bei Handke ging es tatsächlich bei einem Streit um die Person und um seine persönliche Verantwortung und seine Stellung eben zu Serbien, wie Sie sagen. Ansonsten, glaube ich, ist es der Auftrag des Literaturnobelpreises, eine Literatur auszuzeichnen, die auch für einen Moment von gesellschaftlicher Verantwortung steht. Es muss keine Literatur engagée sein, aber eine, die sich ihrer Stellung in der Welt bewusst ist und insofern nicht die reine Kunstautonomie betreibt.
Gregor Dotzauer über die Entscheidung für Louise Glick, die neue Literaturnobelpreisträgerin, amerikanische Lyrikerin. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Und wir gehen nach München. In die Kammerspiele. Dort war heute Abend Saisoneröffnung mit einer Uraufführung von Falk Richter, Text und Regie. Neue Intendanz vor allem auch an den Münchner Kammerspielen. Barbara Mundel hat übernommen von Matthias Lilienthal. Und in diesem Abend von Falk Richter, ist er da auch neuer Hausregisseur, auch in der künstlerischen Leitung mit engagiert, ging es um ja, Berührung oder eben das, was kaum möglich ist in diesen Zeiten. Touch, das ist eine Zusammenarbeit mit der Choreografin Anouk van Dijk. Auf der Bühne ja, sollten eben keine Berührungen stattfinden, kein lautes Sprechen, Abstand halten. Und das wurde dann thematisiert, auch in einer Szene wie dieser.
Wie möchte ich berührt werden? Wie berühre ich andere? Wie berührt das, was ich sage und mache, andere Menschen und diese Welt da draußen? Wie komme ich überhaupt in Berührung mit dieser Welt? Mit mir, mit dir? Ich weiß es nicht. Wie fassen wir uns an? Wie fassen wir uns so an, dass wir andere Menschen glücklich machen oder dass sie sich wirklich berührt fühlen, wirklich gemeint fühlen, dass wir einen Eindruck hinterlassen. Wie fassen wir Menschen so an, dass sie bei uns bleiben?
Ein Eindruck aus diesem Abend von Falk Richter, heute bei den Münchner Kammerspielen für uns gesehen von Christoph Leibold. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend nach Berlin.
Also Vereinzelung, das war ja vielleicht früher eher so eine Metapher, Isolation, Abstand. Jetzt ist das Arbeitsrealität auf dem Theater. Was macht Falk Richter draus?
Naja, er thematisiert es ganz offensiv. Wobei das Interessante ist, das Ding hieß schon Touch, bevor überhaupt von Corona die Rede war, also in der Planungsphase. Sollte ursprünglich was über Nähe und Distanz oder die Scheinnähe in Zeiten von Social-Media-Kommunikation sein. Davon ist geblieben, sichtbar auf der Bühne, die Rückwand, eine riesige Computerplatine. Und davor sehen wir dann, weil es durch Corona doch eine andere Zuspitzung dann bekommen hat, Eisschollen, die so einsam praktisch im Meer treiben, so wie die Tänzer und Tänzerinnen, Schauspieler, Schauspielerinnen. Es ist ja ein gemischter Abend zwischen Tanz und Sprechtheater. Die Berührung meiden, das müssen sie ganz praktisch wegen der Corona-Regeln, aber das ist eben auch das Thema, was uns gesellschaftlich umtreibt. Also die irrlichtern auf der Bühne rum, weichen einander aus und die Bewegungen oder die Berührungen, die wir sehen, sind von Menschen mit sich selbst sozusagen, wie sie sich ins Gesicht fassen, weil sie auf sich selbst zurückgeworfen sind. Und irgendwann kriegt es am Anfang so eine Synchronität, auf einmal machen alle die gleichen Bewegungen und vielleicht stellt sich dann sowas wie eine Gemeinschaft in der Vereinzelung her, weil wir alle in der gleichen Situation sind. Könnte fast eine Utopie sein, aber der Abend, man hat es schon bei dieser Musik gerade ein bisschen gehört, ist eher apokalyptisch grundiert.
Entsteht da eine künstlerische Spannung, die Sie überzeugt hat?
Ja, zunächst in der ersten Hälfte nicht, weil das so ein bisschen eine Bestandsaufnahme verschiedener gängiger Reaktionsweisen und Gemütszustände durch Corona ist. Also es gibt Schauspielermonologe am Anfang, da klingt an Verschwörungstheoretisches, eben Untergangsprophetisches, die Sorge um den Planeten, die Verunsicherung, die Einsamkeit, alles mit eben finsterer Musik. Und das ist aber dann eher so vom Abend her spielrhythmisch ganz gut gestaltet in der ersten Hälfte, aber inhaltlich dann tritt es ein bisschen auf der Stelle. Also diesen Monolog, den wir gehört haben gerade, der kommt so und so ähnlich immer wieder in anderen Schattierungen. Das ist dann irgendwann redundant, aber zum Glück ändert sich es dann zur Hälfte und wird stärker.
Gibt es ein Zusammenspiel mit dem Zuschauerraum? Auch im Zuschauerraum müssen ja Corona-Regeln eingehalten werden. Auch da geht es um ja, Touch oder eben nicht Touch, um Abstand?
Ja, wie in allen Theatern sitzt man natürlich sehr vereinzelt in kleinen Grüppchen, wenn man mit Partner oder Partnerin kommt, zu zweit, sonst allein
im großen
Abstand.
Ne? Von der
genau,
Bühne, ne?
Genau. Und die Zuschauer, es ist natürlich eine Hypothek auch für ein Theater, für die Schauspieler, in Kontakt mit dem Publikum zu kommen, vor allem wenn auch viele neue, eine neue Truppe am Haus ist. Es ist viel auch dann frontale Ansprache über die Rampe hinweg zum Zuschauer. Spannend wird es für mich dann, weil noch ein anderer Aspekt im zweiten Teil ins Spiel kommt, nämlich dass Corona, ja dieses sprichwörtliche Ende der Welt, wie wir sie kannten, bedeutet, wird auch umgedeutet dann als Angst unserer westlichen, wohlhabenden, weißen Gesellschaft um ihre Privilegien. Ja? Und das ist ein ganz spannender Gedanke, der dann dem Abend so eine andere Zuspitzung kriegt. Ja? Dieses Kreisen um unsere Ängste, was macht das mit uns und vielleicht den Rest der Welt so aus dem Blick verlieren. Und eigentlich ist das ja eine Gesellschaft, die sich wandeln muss, die sich verändern muss, die diverser werden muss, die ein Problem mit immer noch mit Rassismus hat, um das sie sich kümmern muss. Und sozusagen diese weiße Gesellschaft, diese westliche, wohlhabende Gesellschaft steht auf einmal irgendwie sehr auf dem Prüfstand und in Frage. Und vor dem Hintergrund wird ja Corona eigentlich nicht zur Katastrophe, sondern quasi als Katalysator eines zwangsläufigen Veränderungsprozesses beschrieben. Und das ist dann ein spannender Gedanke in der zweiten Hälfte.
Aber auf jeden Fall auch eine Herausforderung, glaube ich, um diese Saison zu eröffnen, um die neue Intendanz zu eröffnen von Barbara Mundel. Man hört ja auch, dass sie noch stärker auch mit der Stadtgesellschaft ins Gespräch kommen will. Was ist da eigentlich geplant in den nächsten Tagen? Das wird ja ein ganzes Eröffnungswochenende, wenn man so will, ne?
Ja, es geht Schlag auf Schlag. 3 Premieren dieses Wochenende, 3 Premieren nächstes Wochenende. Und die Schlagzahl ist, glaube ich, ähnlich weiterhin geplant, wenn alles dann irgendwie so geht und nicht die Corona-Regeln verstärkt zuschlagen. Es gibt morgen eine Premiere Habitat München. Das ist ein partizipatives Projekt mit Münchnerinnen und Münchnern. Auch die Geste heute, es ist ja seltsam. Sie kommen in das Foyer, ist natürlich überall jetzt so im Theater und es ist irgendwie 10 Minuten vor Beginn noch total leer. Man denkt, naja, es geht erst eine halbe Stunde los, ist ja keiner da. Aber es kommen halt nicht mehr. Aber Barbara Mundel stand da, wollte die Leute begrüßen, lustigerweise oder kurioserweise, sie war in Schwarz gekleidet, auch die Maske war schwarz. Sie hat gesagt, sie sehen eigentlich aus wie ein Trauerfall. Und hat gesagt, nein, um Gottes Willen, sie hatte nur gar keine Zeit, irgendwie über Kleidung nachzudenken, also hat sie schwarz genommen. Aber sie wollte die Leute begrüßen, sie wollte da sein für die Leute und gleichzeitig merkt man, man hat keine Zeit, sich um Kleidung zu kümmern, weil es ist so wahnsinnig anstrengend, das alles zu organisieren. Die einzelnen Ensembles für diese vielen Stücke, die da aufgeführt werden, die müssen getrennt gehalten werden, dass wenn sie in einem einen Corona-Fall haben, nicht dann nur dieses Ensemble in Quarantäne geht und nicht das ganze Theater lahmlegt. Es gibt so viel zu bedenken und das bei dieser Schlagzahl von Premieren, da kann man sich eben über so Nebensächlichkeiten wie Kleidung keine Sorgen machen.
Wir bleiben gespannt und haben Barbara Mundel auch im Gespräch am Samstag ab 14 Uhr und als Podcast die neue Intendantin der Münchner Kammerspiele dann im Gespräch in unserer Theatersendung Rang 1 heute Abend. Aber erst einmal die Eröffnungspremiere dieser neuen Spielzeit, der neuen Intendanz mit Falk Richters Touch in Zusammenarbeit mit der Choreografin Anouk van Dijk. Und für uns gesehen von Christoph Leibold. Vielen Dank.
Gern geschehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und jetzt Christian Neugebauer.
Für Grünen-Parteichef Habeck fällt die Kulturbranche in der Corona-Krise durchs Raster. Im Deutschlandfunk Kultur forderte er, mit einem festen und unbürokratischen Zuschuss von 2% des Vorjahresumsatzes die Veranstalterbranche zu unterstützen.
Wie soll die, und das ist der Unterschied zu den anderen Wirtschaftszweigen, wie soll sie denn nicht durchgeführte Veranstaltungen jemals wieder aufholen? Und für die Solo-Selbstständigen, die sich ja nicht gegen Arbeitslosigkeit staatlich versichern können, das kann man privat machen, aber niemand tut das, weil es sehr, sehr teuer ist, schlagen wir eine Art Kurzarbeitergeld vor. Wir nennen es Existenzgeld, das auf 1200 Euro begrenzt ist, dass man nicht zum Sozialamt gehen muss und sagen muss, ich gehe jetzt in Hartz IV. Das tun nämlich viele Menschen nicht aus der Scheu und auch aus der Bürokratie, die damit verbunden ist.
Der Grünen Co-Vorsitzende Robert Habeck. Kulturstaatsministerin Grütters fordert mehr Besuche in KZ-Gedenkstätten für bestimmte Berufsgruppen. Man müsse nicht nur Schüler erreichen, sondern auch diejenigen, die als Vermittler und Vorbilder wirken, erklärte sie in Berlin.
Es sollte verbindliche Besuche zukünftiger Lehrer, auch angehender Polizistinnen, Polizisten, darüber wird auch im Moment ja heftig diskutiert, und Offiziersschüler der Bundeswehr geben in unseren Einrichtungen. Ich finde, Besuche in Gedenkstätten sollten verbindlich in die Ausbildungspläne aufgenommen werden. Nur dann können sie natürlich später auch Heranwachsende mitnehmen.
Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Der morgige Jahrestag des antisemitischen Anschlags in Halle soll nach ihrer Vorstellung künftig als Aktionstag begangen werden, um jüdisches Leben sichtbarer zu machen und Vorurteilen zu begegnen. Auf Einladung der Akademie der Künste und anlässlich der deutschen EU-Ratspräsidentschaft haben sich rund 70 Vertreterinnen und Vertreter europäischer Kunstakademien und Kulturinstitutionen zu einer hybriden dreitägigen Konferenz getroffen, um eine europäische Allianz der Akademien zu initiieren. Man erlebe derzeit eine Kulturpolitik in Europa, die Kunst und Kultur nur national begreife, hieß es. Autonomie und Internationalität der Akademien, Museen und Kulturinstitutionen seien dadurch in Gefahr. Am 10. Oktober soll ein gemeinsames Manifest veröffentlicht werden, das Handlungsmöglichkeiten formuliere und die Aufgabe, die Europäische Union als kulturelles Projekt für die Zukunft zu sichern. Der Meister persischer Musik, Mohammad Reza Schacharian, ist im Alter von 80 Jahren in einem Krankenhaus in Teheran gestorben. Das gab das iranische Staatsfernsehen bekannt. Schacharian war ein berühmter Sänger traditioneller persischer Musik und Komponist. Die Revolution gegen den Schah im Jahr 1979 unterstützte er mit Revolutionsliedern. Später verbot er der Regierung, seine Musik zu verwenden. 2009 solidarisierte er sich mit den Protesten nach den iranischen Präsidentschaftswahlen. Er veröffentlichte das Lied »Sprache des Feuers«, in dem er dazu aufrief, friedlich über die Entwicklung des Landes zu diskutieren.
Christian Neugebauer mit den Kulturnachrichten. Und das ist Musik von Ihnen, vom Mohammad Reza Schacharian, dem großen Meister persischer Musik. An Mohammad Reza Schacharian, der berühmteste Interpret klassischer persischer Musik. Und jetzt ändern wir den Kulturraum komplett. Es geht um einen zurückgezogenen, feinen, märkischen Geist. Günther de Bruijn, der im Alter von 93 Jahren gestorben ist. Autor solcher Bücher wie Buridans Esel. Ein Dagebliebener war er, dieser Günther de Bruijn, zu DDR-Zeiten ein Chronist. An ihn erinnert Claudia van Lack.
Ein Katholik unter Protestanten, ein zum Nationalismus unfähiger unter Nationalisten, ein Träumer unter Anpassern. So hat sich Günther de Bruijn einmal selber beschrieben. Ein Einzelgänger, der zurückgezogen in der brandenburgischen Provinz lebte. Die Großstadt, die Öffentlichkeit und die Medien, mied der Schriftsteller. All das halte ihn vom Schreiben ab, sagte er. Äußerst selten nur trat er vor Publikum auf.
Um jene Leute, die mich als einen Stillen im Lande zu bezeichnen pflegen, nicht ins Unrecht zu setzen, möchte ich hier zwar nicht völlig schweigen, aber doch wortkarg bleiben,
sagte Günther de Bruijn anlässlich seines 85. Geburtstags. Der damalige Bundespräsident Christian Wulff hatte den Schriftsteller zu diesem Anlass ins Schloss Bellevue eingeladen.
Günther de Bruijn ist ein Dichter dieser unserer Zeit, aufmerksam, genau und unbestechlich und auch ein Schriftsteller des langen Gedächtnisses und der intensiven Erinnerung.
1926 in Berlin geboren, arbeitete de Bruijn zunächst als Bibliothekar und Lehrer, seit 1961 als freier Schriftsteller. Er war Mitglied des DDR-Schriftstellerverbandes, durfte in den Westen reisen, machte sich aber nie gemein mit der Staatsmacht. Seit 1968 erschienen seine Werke auch in der Bundesrepublik.
Als ich mich aufs Land zurückgezogen habe, da kam ich mir so ein bisschen vor, als ob ich so in der eigenen Heimat emigriere, ja, aber was natürlich eine Illusion war.
Aber ich würde sagen, mein Verhältnis zur DDR war immer ein sehr distanziertes, nicht? Ich mochte die DDR nicht.
Als einer der wenigen DDR-Künstler ging Günter de Bruijn sehr selbstkritisch mit seinem eigenen Werk um. Seinen ersten erfolgreichen Roman, Der Hohlweg, aus dem Jahr 1963, bezeichnete de Bruijn später in einem Vortrag unter dem Titel Der Holzweg als das Werk eines opportunistischen Autors. Fast alle Werke Günter de Bruijns spielen in Brandenburg-Preußen. Der Dichter hat sich zeitlich und örtlich beschränkt, ohne provinziell zu werden oder gar triviale Heimatliteratur zu schreiben. Nach der Wende legte er 2 autobiografische Werke vor, beendete dann das im engeren Sinne literarische Schreiben. De Bruijn vergrub sich in die Archive, widmete sein Spätwerk Personen der preußischen Geschichte und wurde so zum märkischen Kulturhistoriker, der feststellte, dass
der Drang, so Romane zu schreiben, die immer irgendwelche autobiografischen Kerne haben, geringer geworden ist und ich heute eigentlich lieber über andere Leute und über andere Zeiten schreibe als über mich selbst.
Dem sich immer schneller drehenden Marketingkarussell verweigerte sich Günter de Bruijn standhaft. Sein sorgfältiges, entschleunigtes, teils ironisches und immer elegantes Schreiben machte ihn auch so zum Klassiker.
Claudia van Laak über Günter de Bruijn. Am Telefon ist der Lyriker Norbert Hummelt. Schönen guten Abend.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Märkische Kulturlandschaft, das war, glaube ich, das Thema für Günter de Bruijn, das große Lebensthema, märkische Geschichte, Literatur und vielleicht auch so eine Art Rückzugsort. Oder wie haben Sie ihn erlebt? Sie haben ja versucht, sich ihm zu nähern in seinem märkischen Dorf.
Ja, also ich bin vor ein paar Jahren mal bei ihm sozusagen vorbeispaziert. Also man muss dazu sagen, es ist nicht einmal im Dorf, sondern abseits des Dorfes in einem Tal, was es in manchen Ecken Brandenburgs ja auch gibt, wo es ein bisschen wellig ist. Da ist also unten ist eine alte Mühle, die er gefunden hat in den späten 60er Jahren. Das ist bei Gürsdorf zwischen Beeskow und Storkow in einer Gegend, die eigentlich gar keinen Namen hat. Und deswegen hat er für diese Gegend in einem Buch, das ich sehr liebe, von ihm mal den schönen Titel Abseits gefunden. Also in dieses Abseits hat er sich zurückgezogen, schon in den späten 60er Jahren, um da nicht gefunden zu werden, vielleicht in der damaligen Gesellschaft, in dem Staat, in dem er lebte, in der DDR. Das ist natürlich so ganz nicht möglich gewesen. Es ist aber irgendwie schon eine für ihn sehr typische Geste. Er ist ja in Berlin aufgewachsen, 1926 geboren. Übrigens ja, ich glaube, in Britz zu Neukölln gehörig, also eigentlich im heutigen oder späteren West-Berlin, ist dann aber, nachdem er aus dem Krieg zurück war, im Osten, glaube ich, erst einmal Lehrer geworden und hat als Bibliothekar gearbeitet und dann zu schreiben begonnen. Erst mit einem Roman, den er später sehr kritisch gesehen hat, Der Hohlweg. Er hat ihn später als Holzweg bezeichnet. Ich habe dieses Buch, muss ich sagen, nicht gelesen, aber sehr viele andere von ihm.
Yeah.
Und er hat dann sich erst recht spät in die freie Schriftstellerei hineingetraut. Und
wenn ich da mal kurz einhaken darf, weil Sie dieses zurückgezogene, abgeschiedene, dieses Nischendasein auch nochmal so betont haben, dass es zu DDR-Zeiten eine willkommene Art und Weise war, sich vielleicht der Zensur zu entziehen, auch der DDR-Kulturbürokratie zu entziehen. Aber er blieb ja offenbar auch in diesem Habitus nach der friedlichen Revolution, nach dem Ende der DDR. Also es scheint offenbar etwas Typisches für ihn auch als Person gewesen zu sein, oder?
Ja. Also ich hatte immer den Eindruck, er ist halt eben nicht ausgereist, aber er war eigentlich deswegen nicht greifbar, weil er eigentlich in der Zeit emigriert ist. Er hat sich zurückgezogen aus der Gegenwart, wobei er natürlich ein Chronist geblieben ist und ein sehr genauer Beobachter. Aber er hat sich zurückgezogen in eine Zeit, in der er sich, glaube ich, wohler gefühlt hat. In die Zeit um 1800, die große Zeit der Romantik und in einer Zeit, in der es sehr schwierig war. Es gab die Napoleonischen Kriege, es gab vorher die Französische Revolution und eine deutsche Nation als Staat gab es natürlich noch nicht. Und es gab aber eben eine wunderbare Kultur. Er hat dann später mal in einem seiner großen kulturgeschichtlichen Essays den Titel dafür gewählt, als Poesie gut. Ich glaube, das hatte damals der Preußenkönig Friedrich Wilhelm III. Gewählt dafür, dass halt gewisse Reformbestrebungen als Poesie gut wären, nur nicht in der Politik eingelöst. In einer schwierigen Zeit, in der die Kultur aber wirklich blühte und die deutsche Literatur einen ganz großartigen Höhepunkt erlebte. In dieser Zeit hat er sich sehr wohl gefühlt und hat also dann später auf Streifzügen durch die Mark Brandenburg eben diese alten Musenhöfe besucht und Schlösser, Güter in der Mark und hat da die ganz vergessenen Geschichten recherchiert, die sich um diese Orte rangen.
Waren das alles nur vergessene Geschichten oder hat er auch versucht, sie ins Heute zu holen?
Also er hat schon mit aller Zurückhaltung, die zu seinem Stil gehört, natürlich immer klar gemacht, dass wir das von heute aus betrachten. Und also manchmal nur in ganz wenigen Worten, in kaum vernehmbaren Wendungen hat er eigentlich die Geschichten aus der Vergangenheit eben benutzt, um der heutigen Zeit etwas entgegenzuhalten. Und er hat, wie ich finde, eigentlich das so fein gemacht mit so unscheinbaren und präzisen Formulierungen, dass er im Grunde eigentlich unterhalb des Radars der Zensoren geflogen ist, weil die das eigentlich gar nicht verstanden haben. Es war doch, glaube ich, allein schon, dass er darauf beharrt hat, diese Stoffe aufzugreifen. Märkische Forschung, eine Erzählung, die er, ich glaube, in den späten 70er Jahren geschrieben hat, die symptomatisch dafür steht, für diese Abwendung von der jetzigen Geschichte in eine Zeit, in der es ja feudal zuging, was man natürlich nicht nur aus Sicht der damaligen Oberen schwierig finden kann, was man überhaupt schwierig finden kann, aber das war schon einfach in der Wahl des Themas und der Welt, in die er sich zurückgezogen hat, eine ganz feine, aber doch unmissverständliche Distanznahme.
Die von DDR-Leserinnen und Lesern, glaube ich, sofort erkannt worden ist, auch diese Distanznahme, diese Kritik, eine sehr zarte Kritik, wie Sie sagen, aber eben durchaus entzifferbar. Wie ist das eigentlich mit Ihnen? Das ist interessant, weil Sie beschreiben das auch in einem Text über Günter de Bruijn, Ihre Annäherung auch mit einem westdeutschen Hintergrund an diesen Autor. Was haben Sie bei ihm eigentlich über den Osten gelernt, über die Ostgeschichte, aber vielleicht auch über das, was jetzt noch in Ostdeutschland zu erleben, zu erkennen ist?
Naja, ich habe angefangen, sein Leser zu sein durch einen Zufall. Als ich noch nicht in Berlin lebte, aber in Berlin eine Lesung hatte und dann unterwegs war und der Potsdamer Platz gerade fertig neu erbaut war und ich stattete dem neu erbauten Platz einen Besuch ab und war aber irgendwie nicht so richtig glücklich über das, was ich sah. Und dann habe ich danach den Gendarmenmarkt besucht, der eben für eine ganz andere Zeit in Berlin steht und habe da das erste Buch von Günter de Bruijn, was ich dann gelesen habe, zufällig gefunden in einer heute nicht mehr existenten Buchhandlung. Und zwar das Buch Preußens Luise, halt über die Königin, die dann sehr verehrt worden ist, so ein preußischer Mythos wurde. Und mich hat einfach der Ton dieses Autors sehr berührt, seine eigentlich sehr spröde Art zu schreiben, in der aber etwas mitschwingt, was ich einfach sehr gerne mochte. Und da spürte ich, diesen Autor werde ich noch mehr lesen. Und als ich dann nach Berlin gezogen bin, vor etwa 14, 15 Jahren, da war für mich Günter de Bruijn der Autor, der mir eigentlich erzählt hat, was unter der Oberfläche ist, was man nicht mehr sehen kann, was aber eben zur Geschichte Berlins, zur Geschichte der Mark Brandenburg und des untergegangenen Preußens gehört.
Der Lyriker Norbert Hummelt über seinen verstorbenen Kollegen Günter de Bruijn. Vielen Dank. Wir gehen nach München in die Pinakothek der Moderne zu Max Beckmann, der dort gerade zeigt, wie ihn der Erste Weltkrieg fertig gemacht hat. Ein Selbstbildnis aus dem Jahr 1917, neu in der Sammlung. Und das wiederum hat den Künstler Omer Fast inspiriert zu mehr. Tobias Krone hat sich umgeschaut.
Es ist ein zerstörter Mensch, schlicht und flüchtig, auf Papier gezeichnet.
Er bemüht sich um Haltung, er sitzt, es sieht aus, als würde er vom Stuhl runterrutschen. Die Hände sind übergroß, die Hände sind zusammengefaltet, so als würde er sich um Fassung bemühen.
Michael Hering, Direktor der Staatlichen Graphischen Sammlung München.
Und dann kommt dieses ja fast als Grimasse verzerrte Gesicht dazu. Die Mundwinkel sind runtergezogen. eine unglaubliche Weltskepsis spricht daraus. Die Augen sind zwischen Schlafen und Wachen. Man weiß auch nicht genau, was Beckmann fokussiert. Das ist eine sehr schnelle Zeichnung, aber mit Sicherheit ähnlich wie ein Seismograph oder eine Fieberkurve, eine Momentaufnahme seiner Befindlichkeit.
Stolz steht Michael Hering vor diesem spektakulären Neuerwerb, geschützt von einer Glasvitrine. Auf der Rückseite findet sich eine weitere verstörende Gesichtsstudie. Das Blatt hat nach Stationen beim Beckmann-Sammler Reinhard Pieper und der Sammlung Leopold in Wien nun den Weg nach München gefunden, wo es die grafische Sammlung dank finanzkräftiger Sponsoren kaufen konnte. Für Michael Hering steht es für einen Umbruchsmoment. Max Beckmann wird nach dem Krieg in Berlin Frau und Kind verlassen und neu als Kunstprofessor in Frankfurt beginnen, ehe ihn die Nazis ins Exil nach Amsterdam treiben. Für die Momentaufnahme dieser Skizze ist Beckmann ein psychisch verwundeter Mensch. Und das nimmt Michael Hering wiederum zum Anlass für sein Vorhaben.
Ich hatte den Wunsch, Beckmann aus dem Heiligen Gral zu befreien.
Gerade in München, wo sich das Wissen im Beckmann-Archiv und viele Werke in der Pinakothek der Moderne ansammeln, müsse man den Künstler in die Gegenwart übersetzen.
Die Innenwelten dieser Zeichnungen aufblättern in ein Kaleidoskop auch von Rückbezügen, auch zur Jetztzeit, zu unserer Welt, zu unseren Träumen, zu unseren Albträumen. Und vielleicht festzustellen, und das ist, glaube ich, das Große an der Kunst, dass hinter der schnellen Betrachtung sich ganze Welten mit einer kleinen Tuschfederzeichnung auftun können.
Und hier kommt Omar Fast ins Spiel, Videokünstler und Kunstprofessor in Karlsruhe, Jahrgang 1972.
Michael Hering hat mir diese Zeichnung gezeigt und ich dachte, scheiße, was soll damit?
Omar Fast führt durch seine Installation Abfahrt, die mehrere Räume umfasst. Zunächst ist da ein Raum mit Vitrinen, links und rechts, der sich als Baustelle präsentiert. Davor Farbeimer und Farbrollen, Verpackungskartons nehmen die BesucherInnen mit in das Chaos eines Aufbruchs, das Max Beckmann nach dem Krieg durchlebt haben muss. Am Ende des Gangs steht man vor einer Wohnungstür, durch die man sinnbildlich das Innere des Künstlers betritt. Der verstörende Gesichtsausdruck der Tuschezeichnung habe bei ihm die eine Frage aufgeworfen, sagt Omar Fast.
Hat der Beckmann Dinge gesehen, Bilder gesehen, die für die Öffentlichkeit eher unsichtbar öfter bleiben? Also Bilder von Gewalt, Krieg und so weiter?
Von Krieg sah Beckmann als Sanitäter wenig, dafür umso mehr von dessen Opfern. Michael Hering.
Er war tatsächlich immer nur konfrontiert mit Schwerstverwundeten, mit Giftgasopfern. Ich glaube, er hat es selber nicht erwartet und er sagt dann irgendwann 1915 im Sommer, dass die Geister wiederkommen. Und ihn auch des Nachts besuchen.
Die Geister. In seinen Filminstallationen hat Omar Fast Menschen interviewt, die das Grauen unserer Gegenwart zu sehen bekommen. Wie Carla, die für ein großes soziales Netzwerk Videos prüfen musste auf sexuelle Inhalte und Gewalt. In Omar Fasts Installationswohnung erscheint ihr Kopf als computeranimiertes Hologramm, projiziert auf einen Ventilator im Kinderzimmer. Sie erzählt, wie sie das Video einer Enthauptung ansehen musste und davon traumatisiert wurde.
Immer wenn ich einen Schrei oder ein lautes Lachen auf der Straße höre, dann denke ich sofort an dieses Video. Weißt du, ehrlich gesagt, habe ich so viele, so schreckliche Sachen gesehen. Enthauptung, Selbstmord, furchtbare, schreckliche Videos. Aber es ist genau dieses eine Video, was mir so in Erinnerung geblieben ist. Und auch genau dieses eine Video, warum ich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Ich kann den Job nicht mehr machen und ich möchte ihn nicht mehr machen.
Auch Max Beckmann konnte nicht mehr bei den Bildern, die sich ihm boten. 1915, inmitten des Ersten Weltkrieges, erleidet er einen Nervenzusammenbruch und kehrt seinem bisherigen Leben den Rücken. Omar Fasts assoziative Installation zu Max Beckmann ist ironisch, eigensinnig und drastisch und lässt keinen Zweifel daran, dass es auch heute noch sehr lebendige Geister des Schreckens gibt. Fast gelingt es, der Gegenwart einen Zugang hinter den trüben Blick des Kriegsversehrten zu verschaffen und ganz im Sinne Beckmanns die Idealität hinter der scheinbaren Realität erlebbar zu machen.
Tobias Krone über ein neues Max-Beckmann-Werk in München und wie der Künstler Omar Fast es wahrnimmt, beides nachzuvollziehen in der Pinakothek der Moderne bis Anfang Januar. So, und Tobias Wenzel schaut jetzt in die gedruckten Feuilletons vom Freitag.
Niemand in Amerika scheint Louise Glick zu kennen, schreibt Hanne Stein in der Welt über die US-amerikanische Dichterin und diesjährige Literaturnobelpreisträgerin. Er belegt das anhand von Twitter-Accounts. Selbst die Poetry Foundation, eine mächtige Stiftung aus Chicago zur Verbreitung von Lyrik, habe auf Twitter Louise Glick mit keinem Wort erwähnt. Und die US-amerikanische Schriftstellerin und ewige Literaturnobelpreiskandidatin Joyce Carol Oates habe lieber ein Bild aus ihrem herbstlichen Garten getwittert, als Glick zu gratulieren. Im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung begründet ihre deutsche Übersetzerin Ulrike Dresner, warum sie Louise Glick als wichtige und ganz eigene Lyrikerin einschätzt. Das zeigt sich etwa an ihrem Band »Wilde Iris«, in dem sie Blumen beschreibt auf eine Weise, in der man diese Wesen zuvor nie gesehen hat und es schafft, dass das nie kitschig wird. Wenn man in Wilde Iris blättere, herrsche überall höchster Kitschalarm, schreibt dagegen Tobias Lehmkuhl in der Süddeutschen Zeitung und zitiert folgende Verse. Depressiv ja, aber doch leidenschaftlich, dem lebendigen Baum zugetan, mein Körper, sogar in den gespaltenen Stamm geschmiegt, beinahe friedvoll im Abendregen, beinahe fähig zu fühlen, wie Saft schäumt und steigt. Manch einem steigt da die Galle hoch, kommentiert Lehmkuhl und schreibt, die literarischen Werte, das muss man wieder einmal so sehen, wurden mit dieser Preisentscheidung mit Füßen getreten. Ein recht selbstbewusstes Urteil von jemandem, der, wie man herauszulesen meint, bis zur Preisentscheidung das Werk der Dichterin gar nicht kannte und nun mal schnell ein bisschen darin geblättert hat. Sympathischer wirkt da der SZ-Artikel direkt darunter. Der Titel: Wer? Willi Winkler und Alexander Gorkow machen keinen Hehl daraus, dass sie Louise Glick nicht kannten. Anstatt Wissen zu heucheln, haben sie einfach eine Biografie für die neue Literaturnobelpreisträgerin erfunden und machen sich damit gleichzeitig über den Feuilletonbetrieb lustig. Mit 14 sei Glick von zu Hause abgehauen, mit der Sängerin Madonna habe sie zusammengewohnt. Madonna verspottete ihre WG-Genossin später als verklemmte Ziege. 1982 widmete sie ihr »Like a Virgin«, schreiben Winkler und Gorkow. Derridas Theorie der nicht einholbaren Gleichzeitigkeit, die bisher auf Heideggers Einfluss zurückgeführt wurde, entstand in Wahrheit bei Gesprächen zwischen Derrida und Glick in Nanterre. Leider nicht erfunden ist, dass die 17 Jahre junge Studentin Anastasia Kasanowitsch von maskierten belarussischen Sicherheitskräften festgenommen wurde. Das Foto der Festnahme wurde berühmt und ist nun auch nochmal in der Taz abgedruckt. Kasanowitsch ist 4 Stunden festgehalten worden, nur weil sie gegen den Diktator Lukaschenko demonstriert hatte. Sie solle von ihrem Universitätsstudium ausgeschlossen werden, erzählt sie im Interview. Gibt es Beistand ihrer Hochschule? Fragt die Taz nach. Anastasia Kasanowitschs Antwort? Nein, mein Aktionismus bedroht offenbar den Status quo dieser Universität. Die Süddeutsche Zeitung druckt ein Szenenfoto der Amazon Prime-Serie The Walking Dead – World Beyond ab. Auf dem Bild sitzen 3 Zombies in Sesseln. Darunter steht: Zuschauer nach 17 Folgen oder doch ganz normale Zombies? Totgelaufen hat Nicolas Freund seinen Artikel über den neuen Ableger von The Walking Dead genannt. Zombies seien in der Filmgeschichte immer dann aufgetaucht, wenn in der Gesellschaft etwas gerade nicht in Ordnung gewesen sei. Nun also zum Beispiel die Corona-Pandemie und der Klimawandel. Freunds Urteil über die neue Serie ist aber ernüchternd. Die Zombies machen weniger Angst vor gesellschaftlichen Problemen als vor den nicht totzukriegenden Wiederholungen ihrer eigenen Serie.
Tobias Wenzel aus den gedruckten Feuilletons vom Freitag. Und das war schon Fazit. Die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.